Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, Herr, dass wir dich anbeten dürfen, auch durch die Musik. Herr, wir konnten gerade nicht mitsingen, nur so mitsummen. Manchmal hätten wir es am liebsten, weil dir die Ehre gebührt und weil du unser Herr bist. Und wir danken dir, dass du auch jetzt zu uns reden willst, Herr. Weil du allein unsere Gedanken kennst, weil du allein weißt, was wir brauchen, was wir fühlen. Und deswegen bitten wir dich, rede zu uns durch dein Wort. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Kommt mit mir heute Morgen in einen Garten, den es niemals gegeben hat. Es hätte ein wunderschönes Land, ein wunderschöner Garten werden sollen, es wurde aber nichts draus. Aber Gott sei Dank wartet er jetzt noch auf uns. Gott wird uns am Ende der Zeit diesen besonderen Garten einmal schenken. Und das ist passend heute zu unserem Ewigkeitssonntag, dass wir einen Blick in die Zukunft werfen. Aber nicht bis ganz ans Ende, nicht bis in den Himmel, sondern eigentlich genau genommen bis ins tausendjährige Reich. Da erkläre ich euch gleich noch mal ein bisschen was zu. Das wird eine Zeit sein auf der Erde, wenn Gott auf diesem Planeten herrscht und regiert. Das ist theologisch hoch umstritten. Wir halten uns aber heute an den theologischen Fragen nicht auf, sondern wir gehen an den Kern der Sache, nämlich an diese wundervolle Verheißung, dass am Ende einmal die Schlange, die am Anfang alles kaputt gemacht hat, am Ende einmal wird Staub fressen müssen. Jesaja 65 steht diese wundervolle Verheißung. Aber bevor ich uns das lese, nehme ich euch in ein paar Gedanken mit hinein in das heutige Thema. In den letzten Wochen ist viel berichtet worden von den USA, von Amerika. Was ist da los, oder? Donald Trump, Wahl oder nicht Wahl. Die schwarze Bewegung in den USA ist in Aufruhr. Man hat insgesamt den Eindruck, dass in Amerika alles drunter und drüber geht. Und in den letzten Berichten und Interviews, die ich so gehört habe, habe ich deswegen immer wieder diesen Rückgriff auf die Unabhängigkeitserklärung gehört. Die ist im Moment immer wieder hoch im Kurs in den USA. Es wird sich daran erinnert, dass man ja mal so hohe Ideale hatte. 1776 ist diese Erklärung rausgekommen, damals von Benjamin Franklin, von Thomas Jefferson vor allen Dingen geschrieben. Und es ging um die Freiheit von Großbritannien, es ging um die Freiheit des Glaubens, auf die Freiheit zur Selbstbestimmung, darum glücklich werden zu können, jeder nach seiner Fasson. Und da kommt dann dieser wunderbare Satz: Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glück. Das ist immer noch drin, auch im amerikanischen Traum. Und immer wieder, auch so in Krisenzeiten, wird darauf Rückgriff genommen. Was ist daraus geworden aus diesem amerikanischen Traum? Nun, das kann ich euch heute Morgen auch nicht sagen. Ich weiß nur eins, mit unseren menschlichen Träumen gelingt es nicht immer. Vor allen Dingen dann, wenn wir eben selbst die Konstrukteure sind. Es wird nie wirklich so, wie es eigentlich einmal gedacht war. Und so war es auch in Amerika schon von Anfang an. Bürgerkrieg, Rassenprobleme, soziale Ungerechtigkeit. Und so ist es auch jetzt wieder in der Weltmacht Nummer eins in der Welt. Aber der Traum hat eine große Gewalt. Der Traum ist mächtig. Und immer wieder geht der Blick deswegen zurück auf dieses Stück Papier, auf diese Unabhängigkeitserklärung. Sie gibt dem Land irgendwie Kraft und Inspiration. Es ist die Vorstellung vom Ideal, das die Menschen beflügelt. Gerade jetzt auch, wo so vieles durcheinander geraten ist. Die Vorstellung vom Ideal. Ein bekannter deutscher Evangelist ist einmal auf seiner Amerika-Reise in Washington gewesen und dort zeigte ihn ein junger, farbiger Amerikaner ein wenig die Sehenswürdigkeiten der Stadt und natürlich zeigte er ihm auch das Lincoln Memorial in Washington und in der Eingangshalle steht ja diese große, berühmte Statue des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln. Und als die beiden Männer in die Eingangshalle kommen und sich vor das Denkmal stellen, da fällt dem Pastor auf, dass sein Reisebegleiter nach den einführenden Worten plötzlich anfängt, mit den Worten zu ringen. Und der Pastor sieht ihn an und dann dreht sich der junge Mann zu ihm um und sagt: Das ist Abraham Lincoln, mein Befreier. Und dann lächelt er und hat eine Träne in den Augen. Ist ein bisschen rührselige, aber es ist auch eine schöne Geschichte, weil unser Befreier ist natürlich Jesus Christus. Und an den dürfen wir in diesen Momenten denken. Aber das ist die Idee, die in Amerika am Leben ist und nur für eine der vielen Ideen steht, die wir Menschen, an die wir Menschen uns klammern. Heute Jesaja 65 am Ewigkeitssonntag. Die historische Situation damals in Israel war so, dass der Prophet Jesaja eigentlich gerade das Sterben eines solchen Ideals erlebt hat, eines so großen Traumes. Israel war besiegt worden im Krieg, war deportiert worden, seine Vorbildfunktion für die Welt war dahin, sein Stolz war dahin. Das, was das Volk erlebt hatte in den letzten Jahren, war Deportation, Demütigung, alles war kaputt. Viele waren gestorben im Krieg oder dann später in Gefangenschaft. Israel schien völlig aufgerieben und zerstört. Jetzt saßen sie in der Sklaverei. Martin Buber hat das mal die sogenannte Gottesfinsternis genannt. Also wenn ein ganzes Volk von glaubenden Menschen nicht weiß, warum Gott nicht eingreift, warum er nichts tut. Aber jetzt erinnert Gott Jesaja an das Ideal, an das wir glaubenden Menschen uns festhalten können. Er redet von ihm davon, wie Israel eigentlich mal gedacht war und wo es eigentlich mal hinführen sollen mit Israel und dass die Geschichte noch lange nicht vorbei ist. Er zeigt ihm die völlige Umsetzung einer ganz alten Idee für diese Welt. Und jetzt lese ich uns diese Verse aus Jesaja 65 einmal vor. Dort heißt es, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, der gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich schon hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange, die muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem heiligen Berge, spricht der Herr. Jesaja 65, 17 bis 25. Ich nehme euch mit rein in Gottes Zukunftserklärung für diese Welt. Seid ihr bereit? Das ist viel, viel mehr als jede Unabhängigkeitserklärung und überhaupt jede menschliche Erklärung auf diesem Planeten. Das ist Gottes felsenfestes Versprechen, dass er seine Idee zu einem Abschluss bringen wird. Das erste Versprechen ist, es wird eine neue Welt geben. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Dazu fällt einem sofort der Vergleich ein zu 1. Mose 1. Am Anfang hat Gott auch etwas geschaffen. Das war die erste Version von der Erde und da hieß es auch schon, was Gott geschaffen hat, ist sehr gut, aber wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Und weil die so weitergegangen ist, wie sie weitergegangen ist, sagt uns Gott heute zu, Leute, ich weiß, dass ihr in diesem Modell leben müsst momentan. Und dieses Modell ist voller Schmerzen und es ist voller Leid. Aber glaub mir, ich bin ein schaffender Gott. Da ist das alte hebräische Wort bara drinne, für den, der etwas Neues schaffen kann. Ich kann euren Körper neu erschaffen, ich kann die Pflanzenwelt neu erschaffen. Ich kann die ganze Welt neu erschaffen und ich habe vor, das zu tun. Und dieses Mal wird mir nichts dazwischen kommen. Ist das nicht eine wundervolle Verheißung? Das ist für alle die von uns heute Morgen, die denken, dass man die Dinge nur reparieren kann, die bei uns kaputt gegangen sind. Wir wollen immer was reparieren, ne? Reparieren gibt es in Gottes neuer Welt nicht. Da wird was neu geschaffen. Das wird eine ganz neue Qualität haben. Und dann heißt es hier, das wird so einzigartig sein, dass man sich der vorherigen Dinge gar nicht mehr erinnern wird. Ich stelle mir vor, wie die Israeliten zu dem Moment, wo das gesagt wird, in ihren Behausungen da irgendwo sitzen, in Babylon oder wo sie auch immer waren, im Dreck und in Armut. Und sie können sich nicht vorstellen, dass diese Existenz, die sie gerade mal jetzt durchleben, vielleicht auch den Verlust von Menschen, von Familienmitgliedern, dass sie das mal nicht mehr erinnern werden. Erinnerung des Schmerzes ist in uns unglaublich stark. Das wissen wir selber ganz genauso. Wenn ein Ehe scheitert, wenn wir vielleicht Gewalt oder Missbrauch erleben, auch wenn wir Streit in der Gemeinde erleben, es gibt so viele Dinge, da können wir uns nicht vorstellen, dass etwas Neues auf uns zukommt, dass wir dieser Dinge gar nicht mehr gedenken werden, weil es so herrlich ist, in dem wir uns plötzlich befinden. So wird es sein. Alle Nöte werden enden, sogar das Denken an sie, das geht bis in unser Denken hinein. Das war eine wundervolle Vorstellung. Und das Interessante ist, man spürt diesem Text ab, das ist nicht nur eine Verheißung für uns, es ist auch eine Verheißung, die sich Gott selber zuteilt. Denn Gott hat auch Stress gehabt die letzten Jahrtausende auf dieser Welt mit uns, glaub mir mal. Und Gott war auch voller Schmerz, auch über den Schmerz seines Sohnes, der am Kreuz von Golgatha sterben musste für unser Rumgeeier. Aber Gott sagt es uns zu und sich selber zu, das wird alles niedergelegt sein unter dem Kreuz. Das ist Ende und aus und vorbei. In Gottes neuer Welt wird es nichts mehr geben, was uns von Gott trennt, was unsere Herzen belastet. Wir werden nicht mehr daran denken. Ich weiß nicht, ob man das mit irgendetwas vergleichen kann. Eine Mutter hat mal zu mir gesagt, das ist vielleicht wie mit dem Schmerz nach der Geburt. Ich habe aber auch Mütter gehört, die haben gesagt, oh, ich kann mich an den Schmerz sehr wohl noch erinnern. Oder aber das Vergessen des Heimwehs, wenn man zu Hause ist, vielleicht. Oder die überschäumende Begeisterung, wenn man eine Angst ein für alle Mal acta gelegt hat. Ihr merkt, es ist nur ein Ringen nach Worten. Wir wissen nicht, wie es ist, wenn wirklich Gott mitten unter uns lebt. Und diese Begeisterung, die gibt uns der Text hier nochmal weiter. Gott selbst sagt, Leute, freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Ihr könnt euch darüber von Herzen freuen, denn das wird wunderbar. Das war Gottes Erklärung zur neuen Welt. Jetzt kommt seine Erklärung zu einem neuen Volk, zu einem neuen Menschen. Denn siehe, schaffte ich, erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Ist hier das größte, die größte und schönste Absicht der ganzen Schöpfung Gottes war was? Dich und mich zu schaffen. Darauf hat er sich wahnsinnig gefreut. Er hat uns zur Gemeinschaft als Krone der Schöpfung geschaffen. Und der Antrieb, aller Antrieb für den Rest der Schöpfung warst nur du. Wofür die herrliche Schöpfung, das herrliche Sternenzelt, das Universum, das hat er für uns gemacht. Es ging ihm immer nur um die Beziehung zu den Menschen. Und genau diese Beziehung zu den Menschen war von Anfang an umkämpft und umstritten und war der Grund für ein unermessliches Maß von Traurigkeit. Guckt nochmal in diese Geschichte vom Sündenfall. Die muss man lesen, um diesen Text hier so richtig zu verstehen. Da war nicht mehr viel Freude zwischen uns und den Menschen, zwischen Gott und den Menschen. Und glaub mir, ich denke, wenn Gott heute manchmal in unsere Welt hineinguckt, heute im Jahr 2020, dann ist da auch nicht Freude und Wonne über das, was in der Welt ist. Und vielleicht auch nicht immer Freude und Wonne über sein Volk, sei es nun das im Alten oder das des Neuen Testamentes. So war es mal nicht gedacht, sondern wir wurden, 1. Mose 1, Kapitel 3, nach königlichem Geblüt geschaffen. Demut ist das hebräische Wort dafür, nach seinem Bilde. Wir wurden geschaffen, um Königinnen und Könige zu sein. Dazu waren wir bestimmt, in völliger Gemeinschaft mit ihm. Und er hat dann später das Volk Israel berufen und dieses Volk Israel sollte was sein? Ein Licht für die Welt. Das sollten Leute sein, denen die Gnade Gottes und die Freude über den Glauben aus den Knopflöchern strahlt. Dabei herausgekommen sind wir. Aber es ging leider auch nicht anders. Es ist die Sünde gewesen, die das in uns verursacht hat. Du bist noch nicht die Person vor Gott, die du eigentlich mal sein könntest. Vielleicht bist du jetzt schon manchmal begeistert von dir. Glaub mir, da kommt noch Größeres. Und vielleicht ist es auch genau das Gegenteil und du sagst, was bin ich für ein Mensch? Was ist so viel Sünde in meinem Leben? Dann kann ich dir heute sagen, das ist nicht der Schlusspunkt, sondern Gott wird sich einen neuen Menschen erschaffen. in der Kraft Gottes. Und diese Freude, die wird hier weitergegeben. Es ist Gottes Freude. Zunächst wird hier gesagt über Jerusalem, eine Stadt, die jetzt in Trümmern liegt, in denen sich Hase und Igel gute Nacht sagen, die Füchse und Schakale hausen. Diese Stadt, sagt Gott zu Jesaja, mein Lieber, die wird einmal zur Wonne der Nationen werden, wie ich es versprochen habe. Und die Völker werden nach Jerusalem kommen, zu meinem Tempel, und sie werden anbeten. Alles wird kommen, wie verheißen, auch wenn ihr jetzt dort in Schutt und Asche sitzt. Was für eine wundervolle Verheißung. Gott sagt seinem Volk, Leute, ihr werdet eure Aufgabe erfüllen, weil ich werde dafür sorgen. Nicht ihr, sondern ich werde dafür sorgen, dass ihr eure Aufgabe erfüllen könnt, weil ich dem Bösen Einhalt gebiete. Und jetzt kommen diese wundervollen Charakteristika dieser neuen Stadt. Das ist fantastisch. Gott sagt, man soll in ihm, in diesem Land oder in dieser Stadt nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es wird keine Traurigkeit, kein Klagen und Weinen mehr geben. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist für uns unvorstellbar. Aber denkt noch mal dran, woher das Klagen und Weinen kam. Das erste Klagen und Weinen findet sich wo? In der Geschichte vom Sündenfall. Da geht's los. Und es wird schon schlimmer ab dem Kapitel, wo Abel Kain erschlägt. Andersrum, kein Abel. Und von dort an nimmt das mit dem Klagen und Weinen kein Ende. Das war mal nicht so gedacht. Ich habe mal gelesen, in einer kleinen Geschichte in einem Kindergottesdienst hat dann wohl ein Kind gesagt, ja, aber wenn es gar kein Klagen und Weinen geben sollte, warum hat denn Gott dann die Tränen geschaffen? Das ist eine gute Frage, oder? Und da hat die Kinderstundenleiterin gesagt, wunderbar, da hat sie gesagt, die waren mal für die Freude gedacht. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben zu weinen vor Freude. Finde ich ein wunderbares Bild. Aber da ist eine tiefe Wahrheit drin. Die Folge des Sündenfalls, das ist Traurigkeit, das ist Depression, das ist Aufgeben, das ist nicht weiterwissen. Aber in der Nähe, in der Gegenwart Gottes wird es aufhören. Das macht schon heute etwas mit uns, wenn wir das verstehen und wenn wir das begreifen. Das Dritte, von dem wir hier hören, die neuen Lebensbedingungen. Also, das ist das Dritte. Wir werden auch unter ganz neuen Bedingungen leben. Wenn ihr hineinschaut in die Geschichte vom Sündenfall, dann seht ihr, dass sich sehr bald, nachdem die Sünde sich des Menschen bemächtigt hat, die Lebensumstände dramatisch verschlechterten. Da gab es den ersten Menschen, der seine Heimat verlor. Das war Kain, der wurde ausgestoßen. Da gab es die Folgen des Sündenfalls. Ne? Mit Dorn und Disteln sollst du dein Brot verdienen, im Schweiße deines Angesichtes. Der Schmerz, der der Frau zugemutet wird bei der Geburt. All das müsst ihr jetzt hier im Hinterkopf haben. Jetzt heißt es plötzlich, ihr werdet Häuser bauen und bewohnen. Ihr werdet Weinberge pflanzen und Früchte essen. Und ihr werdet nicht bauen und ein anderer bewohnt das dann, sondern ich werde euch, das ist so das Erste, ich werde euch eine wirkliche Heimat geben, Leute. Es gibt eine große Heimatlosigkeit in unserer Zeit. Das sind nicht nur die Flüchtlinge. Die erleben das am eigenen Leib, keine Heimat zu haben. Aber es gibt auch eine große Heimatlosigkeit in den Herzen der Menschen. Und Gott sagt uns heute zu, ihr Lieben, wenn ich diese Welt aufbaue, dann werdet ihr erfahren, was Heimat ist. Und ihr werdet das in einer Art und Weise erfahren, wie ihr das nie erfahren habt, verstanden zu werden, Wurzeln auszubilden. Ihr werdet Häuser bauen und in diesen Häusern werdet ihr selber wohnen können. Ihr werdet das auch nicht für jemand anders tun. Ihr werdet Weinberge pflanzen und ihr werdet von den Früchten essen. Eure Tatkraft wird gesteigert werden. Wer leidet darunter, dass seine Tatkraft gemindert ist? Vielleicht, weil wir älter geworden sind oder weil wir einfach nicht so stark sind wie der rechts und links neben uns. Also ich muss mich da manchmal melden. Da muss ich, ja, ich wünsche mir manchmal, ich hätte eine größere Tatkraft. Und dass unsere Tatkraft so eingeschränkt ist, hängt ja auch mit dem Fluch zusammen, der auf dem Boden liegt, den wir beackern. Im Schweiße unseres Angesichts, die Dornen und Disteln. Und Gott sagt seinem Volk hier zu, Leute, ihr werdet mit mir an eurer Seite eine Tatkraft haben. Das wird Wahnsinn sein. Eine gestalterische Kreativität. Das wird wunderbar sein, in diesem Land zu leben. wenn Gott an unserer Seite ist, dann werden wir an uns Dinge entdecken, die haben wir vielleicht vorher noch nie gesehen. Und ich glaube, hier spielt dann auch so ein Stück weit der Punkt soziale Gerechtigkeit hinein. Es wird auch nicht mehr so sein, dass du dich abrackerst in deinem Leben und ein anderer erntet das. Oder du rackerst dich ab und du hast am Ende gar nichts davon. Ich habe von ein paar Zeugen einen erschütternden Bericht gesehen über einen Pastorenkollegen, der in der Ukraine arbeitet und der dort mit Menschen in der Ukraine arbeitet, die wahnsinnig arm sind. Wirklich wahnsinnig arm. Das Wohnzimmer, was er und mir dort uns Zuschauern per Bild zeigte, war beschämend. Für uns in unserem Reichtum. Und dieser arme Ukrainer mit seinen 4 Kindern und seiner Frau ging nach Moskau zum Arbeiten. Und er hat dort 8 Monate gearbeitet, ohne einen Cent, ohne einen Rubel zu sehen. Und dann haben sie ihn um sein gesamtes Gehalt betrogen. Das ist unsere Welt. Das hat mich wahnsinnig bewegt. Wir regen uns schon wegen solcher Kleinigkeiten auf, wenn man uns Unrecht tut. Aber da draußen in der Welt ist alles ungerecht und ständig erntet jemand von den Früchten, die er nicht gesät hat. Dann wird endlich Schluss damit sein. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und sie werden keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht des Gesegneten des Herrn. Und dann kommt noch ein letzter Nachsatz. Und die Nachkommen, ihre Nachkommen sind bei ihnen. Das ist auch eine Verheißung dieses Friedensreiches. Wir würden heute sagen, der Zusammenhalt der Generationen. Aber stellt euch noch mal vor, wie viele in Israel Familienmitglieder verloren hatten, wie viele ihre Kinder verloren hatten. Oder stellt euch vor, wie viele dann später im Zuge auch des Lebens in Babylon sahen, wie ihre Kinder auf komische Wege kamen und nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben wollten. Dieser Punkt hat viele Facetten. Gott sagt uns voraus, dann wird es einmal so sein, dass die Generationen beieinander sind, dass die Kinder bei ihren Eltern sind und die Eltern bei ihren Kindern und dass sie gemeinsam das Land bebauen. Denn im Alten Testament hatte Gott an die Generationengerechtigkeit auch das Land gebunden. Er hat gesagt, das Land wird euch ausspeien, wenn ihr nicht zueinander haltet. Dann wird das Land voller Segen sein, weil die Generationen zusammen sind. Und das Letzte in diesem Text, eine neue Ordnung, ein neuer Geist. Und jetzt wird es schon ziemlich neutestamentlich. Und es soll geschehen, heißt es hier, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Das Grundproblem unserer menschlichen Existenz ist, dass wir Gottes Wort nicht hören. Und wenn wir es hören, wollen wir es nicht oder wir verstehen es nicht. Und das Grundproblem ist unsere Distanz zu Gott. Das wird einmal aufhören, wenn Gottes neue Welt kommt. Es wird eine neue geistliche Qualität der Beziehung zu Gott geben. Ich denke, wir leben schon in einer Angeltphase. Wir haben nämlich den Heiligen Geist. Gott hat all diese Dinge, die ich euch genannt habe, schon hineingelegt in seine Gemeinde. Ein neues Volk, eine neue Welt, ein neuer Geist. Merkt ihr, oder? Und doch ist das hier noch etwas anderes, dieses neue, dieses messianische Friedensreich. Für die Juden wird das etwas sein, was sie vorher noch nie erlebt haben. So unmittelbar wird Gottes Geist in ihnen reden und zu ihnen sprechen. Und dieser neue Geist, der, und jetzt wird es wirklich richtig endzeitlich, der wird sogar Auswirkungen haben hinein bis in die Schöpfungsordnung. Also Wolf und Lamm, die können eigentlich schlecht Zeit miteinander verbringen. Da würde ich von abraten. Und ich möchte auch Folgendes an dieser Stelle bemerken, dass der Löwe oder der Wolf oder überhaupt irgendein Tier nicht weidet. Das weidet höchstens aus, aber es weidet nicht auf der Wiese. Dann wird das so sein. Und es ist ein Bild und ein Symbol dafür, dass sich die größten Gegensätze unserer Existenz, dass die zusammenkommen werden, unter Gottes Geist und Frieden hineinkommt, bis hinein in die Schöpfungsordnung. Wie das sein wird, das ist für uns pure Zukunftsmusik. Aber der letzte Satz fasst es wunderbar zusammen. Die Bosheit wird zurückgedrängt im Volke Gottes. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun. Auf meinem ganzen heiligen Berge spricht der Herr. Und das ist der Grund, warum ich die Predigt genannt habe. Die Schlange wird Staub fressen. Der große Durcheinanderbringer, der für das ganze Chaos hier gesorgt hat, in der ersten Schöpfung, wird hier in der zweiten Schöpfung weit zurückgedrängt. Er wird noch nicht vernichtet. Das kommt am Ende der Zeit, aber er wird weit zurückgedrängt. Was für wundervolle Worte. Aber jetzt sagt ihr euch nun, Pastor, nun musst du uns aber noch mal kurz, ganz kurz sagen, was ist denn hier überhaupt gemeint? Und das mache ich jetzt auch in aller Kürze. Ihr müsst wissen, in der Prophetie ist es so ein bisschen wie mit so einem Bergpanorama. Wir wissen immer nicht so genau, wie groß die Abstände zwischen den Bergen sind, die wir da sehen. Kennt ihr, oder? Man ist in den Bergen unterwegs und dann sieht man da einen riesigen Berg und da sieht man einen riesigen Berg und dann denkt man, die können ja nicht weit auseinander liegen. Aber wenn man von oben wirklich guckt, in Wahrheit sind das Tausende von Kilometern. Das prophetische Wort fasst viele Ereignisse manchmal in einer Geschichte zusammen. Und hier ist es jetzt so, dass noch nicht von der Ewigkeit die Rede ist. Denn in der Ewigkeit wird überhaupt nicht mehr gestorben. Und da ist das Böse komplett besiegt. Sondern hier geht es um das sogenannte messianische Friedensreich. Wenn wir es richtig verstehen, ein tausendjähriges Reich, von dem auch in der Offenbarung die Rede ist. Tausend ist, denke ich, eine Symbolzahl. Also ein Reich, das hier auf dieser Erde Gestalt gewinnen wird, in dem Christus regiert. Jerusalem wird die Hauptstadt dieser Zeit sein. Und Christus wird in Jerusalem herrschen. Das ist eine Zeit, wo die Völker der Erde Gott die Ehre geben werden, so wie es sich für sie gebührt. Und jetzt fragt ihr mich, sind wir dabei? Da bin ich mir nicht so richtig sicher. Weil ich glaube, dass wir, die wir zu Christus gehören, eigentlich schon in der Drückung, und wenn ich es richtig verstehe, findet das kurz vorher statt, schon bei Christus sind, sondern die wichtigsten Akteure dieser Zeit wird das Volk der Juden sein, die ihren Messias anerkennen. Und die werden das, was ich eben vorgelesen habe, wirklich leiblich erleben. Die meisten von uns werden dann wahrscheinlich bei Christus sein. Und da oben ist es noch schöner. Leute, das ist jetzt noch ferne Zukunftsmusik gewesen. Jetzt möchte ich euch aber am Ende sagen, warum mich das so anspricht. Warum mich das so bewegt. Wir müssen unsere Herzen eichen an dieser Zukunft, die da auf uns zukommt. Und nicht an den Prognosen unserer Welt. Das ist das Entscheidende. Wir verstehen diese Texte nicht bis ins Letzte. Ich habe euch heute Morgen nur einen kleinen Einblick gegeben. Wir werden aber erfahren, wie es sein wird. Aber was heute für uns wichtig ist, dass wir verstehen, dass unser Herr Jesus Christus alles gut machen wird. Und dass alle Tränen abgewischt werden. Und an dieser Zukunft müssen wir unser Herz eichen. Ich habe euch dieses Bild hier mitgebracht. Eichung, diesen Begriff kennt ihr ja vielleicht aus dem Handwerk. Eichung ist ja eigentlich ein Spezialfall der Kalibrierung. Besondere Messgeräte des öffentlichen Lebens, die unterliegen aber der Eichpflicht. Das heißt, da ist es wichtig, dass man wirklich ganz genau prüft, zum Beispiel bei der öffentlichen Zapfsäule, an der Tankstelle oder bei anderen öffentlichen Prüfgeräten, dass die wirklich 100% geeicht sind. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Es kommt darauf an, dass wir in Sachen Zukunft, in Sachen Hoffnung unser Herz richtig geeicht haben. Denn was bringen unsere Messinstrumente, wenn wir sie an den falschen Dingen eichen? Nämlich am Leid dieser Welt und am Pessimismus und daran, dass ja sowieso alles umsonst ist. Das führt zu falschen Ergebnissen und für Christen allemal. Das hier ist unsere Eichungsbibelstelle. Und meine Lebenshoffnung ist mir zu wichtig, als dass ich sie an der Tagesschau festmachen will. Wisst ihr, wo ich meine Lebenshoffnung dran festmachen will? An Jesaja 65 und an Offenbarung 21. Da steht dieselbe Geschichte nochmal im Neuen Testament. Unser Herz muss geeicht sein in Christus, denn in diesem Geiste, in seinem Geiste leben wir hier. Und weil das so ist, weil sein Geist schon gegenwärtig ist, Jesaja 43, 18, denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Doch, wir erkennen es, dass der Geist in Christus ja schon heute hier ist. Und weil das so ist, darf ich euch drei Sachen zusagen. Ich möchte euch einladen, seid ganz bewusst unter dieser herrlichen Flagge Jesu Christi unterwegs und lasst euch nicht runterziehen von den Nachrichten unserer Welt. Es gibt viele Flaggen auf der Erde. Die amerikanische ist auch eine Flagge, mit der habe ich heute angefangen. Die wird vergehen. Es gab auch mal die deutsche Flagge. In Deutschland hingen die ganzen Nazi-Fahnen immer aus dem Fenster. Über 10 Jahre lang, als die Amerikaner dann über den Rhein gefahren kamen, da hat manchmal von einem Tag auf den anderen haben die Leute dann plötzlich eine neue Flagge aus dem Fenster gehängt. Es ist keine Frage, welche Flagge auf uns zukommen wird. Das ist die Flagge des lebendigen Gottes. Und ich möchte uns sagen und ich möchte uns alle ermutigen, seid jetzt treue Zeugen von Jesus Christus. Und schämt euch dieser Flagge nicht, weil die ist die Zukunft. Und in dieser Flagge, wenn wir in der unterwegs sind, dann haben wir einen großen Einfluss, selbst auf die Dunkelheiten dieser Welt. Davon bin ich überzeugt. Das nächste ist, ich lerne aus diesem Text, dass wir anders mit Schuld und auch mit Schmerz umgehen dürfen. Ich weiß nicht, ob du dich selber für einen großen Sünder hältst. Ich möchte dich eigentlich, wenn das so ist, dazu beglückwünschen. Du bist nämlich auch einer. Und es fängt mit dieser Erkenntnis an. Wir werden einmal vor dem Thron Gottes stehen und wir sehen, dass Gottes neue Welt kommt. Und dann werden wir auch mit dieser Tatsache konfrontiert, dass wir Sünder sind. Aber wenn du ein Kind von Jesus Christus bist, dann darf ich dir heute noch etwas anderes sagen. Dieser Text zeigt uns, dass wir die Sünde zwar tot ernst nehmen müssen, aber dass wir Christus und seine Gnade noch viel ernster nehmen müssen und dürfen. In diesem Text, Jesaja 65, steht nichts davon, dass wir irgendetwas tun, sondern Gott entscheidet sich, etwas Neues zu schaffen. Und das wird er auch in deinem Leben tun. Und selbst wenn du ihm immer nur widerstrebst und wenn du ein Sünder bist, dann darfst du wissen, dass Christus durch seine Gnade dich gerecht gemacht hat für diese neue Welt. Du gehörst zu dieser neuen Welt. Und das ist eine wunderbare Erkenntnis. Und das ist das Dritte. Und wenn uns das so deutlich ist, dann wissen wir, das ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern wir können schon heute anfangen, an diesem Reich zu bauen. Wir haben heute unsere Geschwister verabschiedet, die nun den Weg vollendet haben, die bei Christus in seiner Ewigkeit angekommen sind. Aber der Weg, den sie hier hatten, der hatte ja schon mit diesem Reich zu tun. Und unser Weg heute mit Christus, der ist ja schon alles da von dem, was wir hier gelesen haben. Nur noch nicht in Vollendung, sondern nur als Angeld durch den Heiligen Geist. Deswegen lasst uns mutig an diesem Reich bauen, soweit es uns möglich ist. Denn der Anfang und der Ende des Plans ist Jesus Christus. Und Jesus Christus, der ist heute und jetzt schon unter uns gegenwärtig. Ich bete noch, lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Ermutigung. Und du weißt, wo wir das heute brauchen. Vater, wir sind gefangen zwischen diesen beiden großen Geschichten. Da ist die erste im Garten Eden, wo wir alles verloren haben. Und die Bedingungen von diesem furchtbaren Ereignis, die treffen uns noch heute. Wir sind von dir entfernt, wir sind voneinander entfernt. Es ist so viel Elend und Leid auch in unserem Leben. Wir müssen mit dem Tod klarkommen. Aber da ist auch diese andere Geschichte. Und Herr, das kann uns ermutigen, Herr. Diese andere Geschichte ist, dass du deine Geschichte zu Ende schreiben wirst. Du wirst diese Erde einmal heilen. Und was noch viel größer, auch großartiger ist, du wirst uns einmal in der Ewigkeit willkommen heißen. Und das darf uns Kraft geben und das darf uns Mut geben. Und ich bitte dich, dass in dieser Sekunde doch dein Heiliger Geist auch gerade für die wirkt, die heute traurig sind und die aufgegeben haben und die sich nicht mehr vorstellen können, dass sie es packen können und die von der Schlange runtergedrückt werden. Das ist nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist, dass du der Schlange den Kopf zertreten hast am Kreuz von Golgatha und dass du einmal alles gut machen wirst. Daran glauben wir und darauf vertrauen wir. Amen.